Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zur Bildbesprechung. Heute mit meinem Interviewpartner Uli Steiger, eine Legende, wenn man so will. Danke Uli, dass du dabei bist. Stell dich vielleicht einmal vor und sag, wer du bist und wie, ja, für die Leute, die dich nicht kennen, was du so machst.
Jetzt darf ich, ja?
Okay, jetzt also, ist dein Part.
Ja, gut, also, ja, ich muss dazu sagen, wir haben gerade schon ein bisschen ein Intro geredet, der Martin und ich, und deswegen kommen wir aus unruhigen Fahrwasser jetzt in dieses Interview hinein. Genau. Ja, ich bin Uli Steiger, ich bin Fotograf, Bildbearbeiter, CG-Artist. Also,
was ist
jemand,
CG-Artist?
Ja, das klingt so nach CG, was bist du? Ja, CG-Artist. Was ist das? Also, CG-Artist, Computer Graphics Artist, das sind Leute, die sich den ganzen Tag mit ihrem Rechner beschaffen und die für die Erstellung ihrer Kunst sozusagen, ihrer Grafiken keine Kamera mehr brauchen unbedingt, sondern die das mit Computersoftware selber
erzeugen. Also bist du eigentlich gar kein Fotograf und ich kann gleich wieder aufhören, oder?
Achso, das ist jetzt bloß für Fotografen gedacht.
Nein.
Jetzt komm, du kannst ruhig sagen, dann sind wir schnell fertig. Nein, das wäre gut. Nein, also pass auf. Wie war die Frage?
Wer du bist.
Ja, klar, ich bin Fotograf, ich bin gelernter Fotograf sogar Fotografenmeister. Also zu der Zeit, als ich das gelernt habe, damals konnten die Tiere noch sprechen, so lange ist es her. Fast. Da war man quasi noch gezwungen, eine Meisterausbildung auf die normale Fotografenausbildung dazu zu machen, ja, also das doch anzufügen, damit man einen Betrieb führen kann. Und das habe ich gemacht 1996 bis 98. Mhm. Ich bin also schon eigentlich ein Fotograf. Und dann kam irgendwann dieses wie nennt man das, Photoshop.
Ne? Photoshop.
Ja, genau. Bis dahin haben wir das alles analog gemacht. Und jetzt kam Photoshop dazu. Mich hat es schier vom Hocker gehauen, was plötzlich alles ging. Und ich habe mich da ein bisschen reingekniet. Mhm. Und deswegen bin ich mit Photoshop und anderen Softwareanwendungen, die sich mit Fotografie und Bilderstellung befassen, recht vertraut.
Hast du im Analogen auch schon retuschiert oder da gar nicht?
Ja, natürlich, doch. Also ich habe das ja wirklich die ersten, mal kurz rechnen, etwa die ersten 10 Jahre gab es für mich keine digitale Fotografie, auch keine Bildbearbeitung. Das heißt, ich habe sehr viel schwarz-weiß fotografiert, von Kleinbild bis 8x10 Inch. Mhm. Ich habe natürlich auch Colorprozesse gemacht. Ich habe viel retuschiert. Bloß damals hat man natürlich dann quasi jedes einzelne Bild retuschieren müssen. Also keine Mastervorlage, sondern jedes einzelne Bild. Mhm. Man hat das mit Eiweiß-Lasurfarben gemacht.
Und mit was?
Ja, das war das wie so ein Farbkasten, den kennt man vielleicht nur aus dem Kunstunterricht oder aus dem Malunterricht, erste, zweite Klasse. Mhm. Sowas ähnliches, nur dass es eben Farben waren, die sich mit der Emulsion, also der Beschichtung der Fotografie, sozusagen nahtlos verbunden haben, sodass man nicht mehr gesehen hat, wo man retuschiert hat. Man hat nur gesehen, wenn man schlecht retuschiert hat. Ja, so. Und damit hat man tatsächlich die ganzen Bildchen ausgefleckt, was heute mit der Stempelretusche innerhalb von ein paar Sekunden geht.
Mhm. Cool.
Das, ja, klar, hat dazugehört. Mhm.
Und hat man wahrscheinlich tunlichst vermieden, wenn es irgendwie gegangen ist.
Ich kann mich an eine Aufgabe entsinnen. Da hat unser Lehrer in der Berufsschule, der Helmut Hörler, ist ins Labor gegangen, hat eine Kehrschaufel genommen, hat alles zusammengekehrt, was er da so finden konnte an Staub, Dreck und Haaren, das in den Vergrößerer zu einem Negativ gegeben und dann hat jeder eine Vergrößerung dieses unsagbar versauten Bildes bekommen, musste das mit genau diesen Farben retuschieren. Das ist also nahe an der Fotorestaurierung dran gewesen, was wir da gemacht
Ui.
haben. Aber wenn du das, und das wurde benotet natürlich sowas, ne? Also wenn du das dann einigermaßen hinbekommen hast, dann warst du geeicht und wusstest, wie es schlimmstenfalls sein konnte. Aber du hast natürlich recht, man hat das vermieden. Man hat das vermieden, man hat wirklich negativ geputzt, die Vergrößerungsbühne wirklich sauber gemacht mit Antistatiktüchern, damit genau das nicht passiert. Damit da kein Staub drin ist, der sich als weiße Partikel dann später abzeichnet. Aber ja, das ist sozusagen der Ursprung. Also ich könnte schon sagen, dass ich, glaube ich, Fotograf bin und das auch von ganzem Herzen bis heute bin.
Und wie bist du dann, oder warum bist du dann in den, ich sag mal,
In den Sog
CG, in den
geraten.
CG-Kübel gefallen?
In den CG-Kübel gefallen. Das hat doch keiner so schön formuliert.
Ja.
Ja, warum bin ich da reingefallen? Das fängt natürlich an. Du kennst es vielleicht vom Schulhof mit den weichen Drogen, ne? Ja, ist vielleicht
Hey,
in
das kann ich
Österreich ein
jetzt nicht
bisschen anders.
offiziell sagen.
Nein, ich meine jetzt als Opfer, nicht als Täter.
Ach so,
Ist egal. Also, ja,
okay.
pass auf. Also, es ist so, du fängst natürlich mit was relativ Zahmem an. Ne? Zahm heißt, mir hat mein damaliger Laborant, der Wolfgang, zu dem bin ich immer hin, habe mir die Sachen dort entwickeln lassen, was Color war, weil Schwarz-Weiß macht man selbstverständlich selber, ja, aber Color.
Warte, erklär mir das ganz kurz. Warum macht man Schwarz-Weiß selber und warum ist Color blöd?
Color ist sehr genau von der Temperatur geführt werden. Also, wenn du da ein Zehntelgrad Abweichung hast, ein Zehntelgrad Celsius, dann
Okay.
hast du einfach definitiv Farbverschiebungen in deinem Bild und damit keinen konstanten Entwicklungsprozess. Ja, also deswegen sind die Maschinen auch relativ groß, mit relativ viel Wasser befüllt, müssen recht lange laufen, also am besten eigentlich nie ausgehen. Und nur das garantiert dir, oder sagen wir mal, das ist eine Voraussetzung für einen stabilen Colorprozess. Schwarz-Weiß hingegen ist nicht ganz so temperaturabhängig und du kannst da sehr viel mehr mit recht unterschiedlichen Entwicklern machen, mit unterschiedlichen Belichtungs-Entwicklerkombinationen. Es ist einfach ein kreativer Spielplatz, während Color möglichst genau ablaufen sollte.
Okay.
So, ja, also. Aber so viel nur zu damals, ne?
So, genau. Ja.
Ja, jetzt hast du die Frage in der Frage gestellt. Du wolltest, glaube ich,
Ich
wissen,
wollte wissen, was dein
wie ich
Laborant
einen.
dir für Drogen gegeben hat.
Ja, wie. Und mich danach in den Kübel gestoßen
Genau,
hat.
richtig.
Ja, ne? So, also pass auf, der hat mir erzählt, ja. Hast du gehört, da gibt es jetzt dieses Photoshop. Ich so, habe noch nichts davon gehört gehabt. Ne? Ich so, ja klar, habe ich gehört. Ne? Gibt man natürlich nicht zu. Und
Nein.
dann habe ich erst mal bei meinen Mitmeisteranwärtern so ein bisschen erkundigt. Hey, habt ihr das schon mal gehört? Hey, Photoshop? Und die, ja klar, das ist dieses Programm. Da kannst du da ganz toll mit, ne? Und Bilder. Und man kann da Köpfe austauschen. Ich so,
Da,
hä?
da,
Köpfe austauschen?
da.
Ja, ehrlich. Also das war natürlich damals das ganz große Ding. Es gibt auch ein ganz berühmtes Beispiel aus den Adobe Labs, na, wo sie Gesichter ausgeschnitten und ausgetauscht haben. Die Leute sind umgefallen, dass man das heute machen kann mit Fotografien.
Okay.
Und ja, es war damals toll. Es war richtig toll. Und ja, klar, irgendwann hat einer so eine Kopie, die er von seinem Taschengeld gekauft hat, na, auf dem Rechner. Und
Ja.
ich habe mir das mal angeguckt und dachte, boah, nee. Unglaublich, das gibt es nicht, ne? Und war Feuer und Flamme für dieses Programm. Ich kann mich entsinnen, wie ja, das ist kaum zu beschreiben, sowas. Wenn du 10, 12 Jahre lang auf eine komplett andere Art und Weise ein Bildergebnis bekommen hast und jetzt hast du plötzlich das, alles ist möglich, das ist wirklich schon ganz umwerfend. Und das ist natürlich sowas wie eine Initialzündung gewesen.
meine, man muss natürlich dazu sagen, da hat es noch keine Ebenen gegeben. Ich glaube nur einmal Undo und sonst auch nicht recht viel mehr.
Ja, das stimmt. Also es gab sogenannte schwebende Auswahlen. Ne? Man konnte also etwas ausschneiden, als schwebende Auswahl über dem Bild quasi schweben lassen, also die Vorstufe zur Ebene und dann wieder mit der Hintergrundebene zu einem Pixelhaufen verbacken. Ne?
Ta
Das
ta
ging.
ta.
Ja. Aber dann ging es auch recht schnell weiter mit Photoshop 3, Photoshop 4, Photoshop 5, 5, 5, dann 6, 7 und so weiter. Ne? Also 8, 9, 10, 11. Ne? Und irgendwann habe ich festgestellt, dass mit diesen Composings, die ich da anfange zu machen, also das Zusammenbauen verschiedener Fotografien zu ganz neuen Bildwelten, dass ich dann irgendwann ja, stecken geblieben bin. Ich hatte halt Ideen, die man so, wie ich mir das vorstelle, nicht machen konnte.
Beziehungsweise nur mit wahrscheinlich unglaublich viel Aufwand, was dann wiederum
Ja, genau. Also
heißt,
man muss es ja, man muss, da hast du total recht, man muss es in eine Relation setzen, Aufwand und Nutzen. Und wenn man dann feststellt, okay, ich muss für das, was ich machen möchte, erstmal ein U-Boot konstruieren,
machen.
jupp, dann wird das natürlich schwierig. Es gibt zwar U-Boote, aber die müsste man erstmal aus dem Wasser hieven. Möchte man das? Nein. Na, und so bin ich drauf gekommen, gut, dann muss ich mir die halt selber bauen. Und dieses selber Bauen mit Cinema 4D, das ist dann sozusagen der CG-Kübel, in den ich gestoßen wurde. Einfach nur deswegen, weil ich gesehen habe oder gemerkt habe, ich muss manche Dinge, die ich nicht fotografieren kann, auf irgendeine andere Art beschaffen. Ja, so. Und jetzt CG-Kübel, fertig. Und heute bin ich da, wo ich bin. Punkt.
Cool.
Gut erklärt, oder?
Ja, gut
Ja.
erklärt.
Ja. Ja, der ist ja
CG-Kübel.
von dir. Den hast du
Ja,
ja.
den habe
Den
ich da
hast du.
jetzt
Ja,
da.
den hast du beigesteuert. Ja.
Das war meiner.
Ja.
CG-Kübel. Das ist cool. Ja, und hast du da nicht manchmal so das Gefühl, so, ah, ich bin irgendwie nicht mehr bei meinen Wurzeln, ich fotografiere jetzt nicht mehr, ich bin ja nur mehr der, der vorm Computer sitzt?
Ganz im Gegenteil, wirklich, wirklich im Gegenteil. Also, weil die Fotografie nach wie vor natürlich die Basis der ganzen Geschichte ist, in mehrererlei Hinsicht. Erstens mal arbeite ich immer noch sehr viel mit Fotografie und Photoshop. Also ist Fotografie nun mal die Grundlage für Photoshop, sonst wird es ja weiß Gott was Shop heißen. Es das heißt halt Photoshop, also weil man eben mit Fotografie arbeitet. Und ich glaube, ich weiß und jeder, der mit Photoshop intensiv arbeitet, weiß, dass man für gutes Arbeiten mit Photoshop auch gute Vorlagen braucht,
Oh
also
ja.
möglichst schon sehr hochwertig fotografieren sollte. Zweitens mal brauche ich Fotografien als Texturen im CG-Kübel, ne? Also da, ne? Kannst du ja auch mit Fotografien arbeiten und nimmt dafür, also ich nehme dafür Texturen, die ich fotografiere, nicht nur, aber eben auch. Und drittens ist die angestrebte Ästhetik, egal mit welchem Prozess dieses Bild nun entstanden ist, und oft sind es mehrere, die ineinandergreifen, die angestrebte Ästhetik ist nun mal eine fotografische, also eine realistische. Also es sind drei Ebenen, auf denen ich quasi mit der Fotografie verbunden bin und wo ich die intensiv nutze. Und deswegen, nein, habe ich nicht das Gefühl, du hast natürlich recht, ich sitze nicht mehr, ich sitze heute sehr viel mehr vorm Rechner als noch vor 20 Jahren. Aber einfach deswegen, weil sich der Arbeitsplatz dorthin verlagert hat. Die Fotografie ist quasi umgezogen, ein bisschen umgezogen,
Ja.
weil früher stand man halt im Labor, heute sitzt man vorm Rechner
Ja.
und die Möglichkeiten, die man dort hat, sind einfach mehr und größer und umfangreicher und deswegen hat sich das bisschen verlagert.
Also ich glaube,
Aber
deine zwecks deine von deinen Composings, du machst jetzt auch in Cinema 4D nicht alles und das Ding fertig, sondern du nimmst das Cinema 4D eher als Lückenfüller, was du jetzt nicht fotografieren kannst und machst das eigentlich dann in Photoshop fertig, oder?
Wenn das die Jungs von Maxon hören, als
Oh
Lückenfüller. Ja, aber
ja!
ich war, aber ich weiß ja, wie du es meinst, das stimmt ja. Ich überlege mir, wenn ich eine Idee habe, eine Idee zu haben, das ist ja nicht so fürchterlich schwer. Ne? Man kann ganz, ganz viele Ideen jeden Tag haben. Was wirklich viel Arbeit ist, ist das Umsetzen einer Idee. So, und wenn du das dann umsetzt, dann stellst du fest, dass es für die verschiedenen Dinge, die man braucht, die man an Ausgangsmaterial braucht, einfach unterschiedlich schwer ist, das entweder fotografisch oder durch Maltechniken oder eben durch CGI zu lösen. Und so verteile ich die Geschichten dann und überlege mir, was bekomme ich denn wie? Zum Schluss wird das Ganze, hast du auch recht, natürlich in Photoshop sozusagen, naja, nicht mal zusammengebaut, sondern in Photoshop in so einem einzigen Bild vereinigt. Da kommt ein Look drüber, da wird sicherlich noch viel gemalt, werden Lichtkanten nachgezogen, solche Dinge. Aber es ist schon ein Ineinandergreifen der verschiedenen Programme und Prozesse, um dann zum eigentlichen Bild zu kommen.
Cool. Wie fängst du so ein Projekt an, wenn du jetzt irgend so ein Composing machst? Skizzierst du das noch auf der Hand oder also auf der Hand mit der Hand?
Ja, ich habe schon
Skizzierst
die 18. Hand mehr, weißt du zum ersten Mal, die alle vollgemalt sind. Nein,
Ja.
du hast schon, ja, hast recht, ich skizziere das, also ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Ich kann mich nicht, wie manche Leute das können, also ich bewundere das ganz zutiefst und ernsthaft, wie das manche Leute können, ich kann es nicht, mich hinsetzen ohne ein Skribbel. Ich brauche ein Skribbel. Ich brauche also eine ganz, ganz grobe, darf auch feiner sein, aber das schaffe ich meistens nicht. Also eine grobe Zeichnung reicht mir und eine grobe Idee, wo soll denn eigentlich welcher Gegenstand, welches Objekt in der Szene später platziert sein?
Kannst du zeichnen oder ist das wirklich so Strichmännchen und ein paar Striche, die irgendwie wie ein Haus ausschauen?
Ich habe bis ich 17 war ziemlich viel gezeichnet, aber Ich gebe mir da keine besondere Mühe, weil das wäre vergeben. Also es muss nicht unbedingt sein. Ich möchte es wirklich nur so ungefähr wissen, wo soll denn was hin, weil mir das eine doch recht genaue, wirklich erstaunlich genaue Vorstellung über die Perspektive gibt, wie ich etwas zum Beispiel fotografieren muss. Oder auch wenn ich es in Cinema 4D baue, dann weiß ich will es von vorne und von der Seite sehen. Ich habe keine Aufsicht drauf, kann also die Aufsicht relativ stark vernachlässigen und viel mehr Energie in die Front stecken. Na, so, also man kommt wirklich leichter klar. Also ich bin überzeugt davon, dass es den meisten Leuten so gehen würde, bis auf die paar, die es halt einfach so können. Wenn man vorher mit dem Scribble anfängt, also erstmal die Idee grob versucht zu Papier zu bringen. Manchmal merkt man dabei auch schon, dass die Idee so gar nicht funktioniert. Und wenn du dann schon mal ein paar Tage fotografiert hast und ein paar Tage gebaut hast und dann feststellst, verdammt, das geht ja gar nicht, ne? Das ist natürlich auch gut, wenn du vorher das schon gemerkt hast und dir die Zeit hat Spaß, ne? So, also das ist auf jeden Fall die Herangehensweise.
Jetzt hast du es eh schon ein wenig erwähnt, das mit der Perspektive und es funktioniert oder funktioniert nicht. Was sind für dich so die Knackpunkte, wo du sagst, das ist ein gutes Composing, das ist eins, was man eher sein hätte lassen sollen?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich möchte jetzt mal die Frage beschränken nur auf die Sachen, die ich mache, weil ich möchte mir da jetzt nicht von anderen Leuten, also sozusagen andere Leute kritisieren bei Bildern, die wir jetzt gerade gar nicht vor uns haben.
Eben,
Ja,
genau.
also, was ist für mich, wenn ich das mache, ein gutes Composing? Das ist eins, um es mal vom Bauchgefühl her zu beschreiben, was ich abends am Rechner zumache, abends Rechner ausschalten, mit dem Gefühl, okay, ich muss jetzt mal ein paar Stunden pennen und dass am nächsten Tag den Test besteht. Es ist nämlich so, wenn man lange vor dem Bild sitzt, das werden die meisten Leute auch kennen, dann verliert man zunehmend die Kritikfähigkeit.
Oh
Ja,
ja.
also man arbeitet dran und macht noch das und ja, jetzt sieht es besser aus, dann macht man jenes, ah, noch besser, dann ändert man wieder was. Da war ich doch schon mal, egal, ich lasse es jetzt so. Ja, und so verliert man nach und nach in einem ganz erstaunlichen Maß die Kritikfähigkeit. Wenn man das dann ein paar Stunden sacken lässt, dann kommt die wieder. Und wenn man dann am nächsten Morgen den Rechner anmacht und das Bild aufmacht und das Gefühl hat, oh, yes, das ist es, was ich will, toll, ne? Dann hat das sozusagen diesen Test bestanden. Das muss es mehrmals, das muss es nicht nur einmal, das muss es in verschiedenen Stadien. Und wenn es diese Tests immer wieder besteht, immer wieder weg vom Bild, hin zum Bild, weg vom Bild, hin zum Bild und jedes Mal hast du das Gefühl, ja, es wird wirklich besser, dann hat es die Chance, ein gutes Composing zu werden.
Cool. Wie lang arbeitest du im Schnitt an so einem Composing?
3, 4 Jahre? Nein, das war jetzt natürlich Quatsch. Manchmal ist es aber wirklich so, dass die Ideen, dass ich die schon ein paar Jahre habe, bevor ich das dann mal irgendwann umsetze. Die reine Arbeitszeit ist deswegen auch schwer zu beschreiben, weil das Ausarbeiten der Idee, was du ja ständig und überall machen kannst, wenn du darüber nachdenkst, was will ich denn eigentlich? Wie soll es denn aussehen? Wenn du am Sammeln von Eindrücken bist, das ist natürlich wirklich die Zeit, die man schwer messen kann und die mit am längsten dauert, um dieses Bild fertig zu kriegen. Wenn das aber dann mal so ist, wenn eine tragfähige Idee da ist und ich anfange zu fotografieren oder zu modellieren, dann dauert es zwischen 1 und 3 Wochen ungefähr.
Okay.
So würde ich sagen. Aber dann auch wirklich Vollzeit.
Ja,
Was
cool.
natürlich in der Praxis bedeutet, dass du manchmal wirklich in 3, 4 Monaten an so einem Bild sitzt, weil du nicht immer Zeit hast, dran zu arbeiten, weil du es wieder mal liegen lassen musst und richtig arbeiten musst.
Ja, genau. Das wäre vielleicht so die nächste Frage. Machst du auch
Siehst
daneben andere Sachen?
du? Ja, mache ich andere Sachen? Ja, natürlich mache ich andere Sachen. Ne? Also,
Ich meine, vielleicht war die Frage jetzt ein wenig blöd gestellt. Viele von deinen Composings, glaube ich, sind so eigene Projekte, oder?
ja, das ist auch so. Also viele von denen oder die meisten von denen, die ich zeige, sind Projekte, die ich in kompletter Eigenregie mache. Trotzdem ist es so, dass wenn ich sowas für eine Agentur mache, ich arbeite auch natürlich für Agenturen, also sowohl deutsche als auch internationale Agenturen, dann habe ich dort normalerweise einen Creative Director, beziehungsweise einen, mit dem ich direkt zusammenarbeite, den Art Director. Und was ich von denen kriege, ist in den letzten Jahren ganz häufig so gewesen, dass ich mich total gefreut habe, weil es ist auch so, wie es in meinem Sinne wäre. Ne? Also ich würde den Entwurf so ähnlich machen. Ne? Also ich arbeite für andere schon und nur dann, wenn mir das gefällt oder wenn ich denke, damit kann ich was anfangen. Ansonsten muss ich es ablehnen, es würde nicht gut werden. Aber wenn ich so eine Anfrage kriege, dann super gerne und dann eben auch für Kunden, ohne dass es meine Idee ist.
Okay.
Trotzdem ist es halt so, wer darf immer mitreden, das ist der Kunde, das ist auch vollkommen richtig so. Und da sind halt manchmal Arbeiten dabei, die würde ich nicht unbedingt so machen. Das heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind. Ich verstehe manche Sachzwänge, in denen jemand steckt, der etwas braucht. Und deswegen sind oft Arbeiten dabei, die ich für mich so nicht zeige, beziehungsweise nicht zeigen darf, weil da irgendeine NDA dahinter steckt. Und das ist der Grund, dass du den Eindruck hast, du siehst hauptsächlich freie Arbeiten von mir. Das stimmt schon, das sind auch die meisten sind freie Arbeiten, aber eben aus dem Grund, entweder ich will es nicht zeigen oder ich darf es nicht zeigen. Und meistens sind es genau die, die ich gerne zeigen wollte, die ich dann natürlich nie zeigen darf, ne? Ist aber nicht so schlimm, weil ich glaube, die freien Arbeiten sind sowieso so insgesamt die interessanteren.
Was sagst du so generell, wenn man jetzt Fotograf oder Künstler im Allgemeinen ist, wie wichtig sind freie Arbeiten, die man sich selbst setzt und durchzieht?
Naja, da könnte man jetzt 5 Stunden drüber reden. Ich würde
Ja,
es mal ganz
wir haben
pauschal auf,
Zeit.
ich würde es mal ganz pauschal auf eine Aussage runterbrechen. Freie Arbeiten sind alles. Weil ich glaube, dass du eigentlich nur mit freien Arbeiten die Möglichkeit hast, dich komplett zu entfalten. Genau das zu machen, was du willst, auf die Art und Weise, wie du es machst, wie du es kannst. Und deswegen halte ich die für so wahnsinnig wichtig. Trotzdem kann es dir natürlich passieren, das soll ja auch passieren, das ist bei mir beispielsweise auch passiert, dass aufgrund der freien Arbeiten dann eben Angebote an dich herangetragen werden, die diesen freien Arbeiten sehr nahe kommen. Ne? Erst wenn du das, wenn du dein Potenzial erkannt hast, und das geht meiner Meinung nach halt nur über freie Arbeiten, egal ob das reine Fotografie ist, Bildbearbeitung, eine Mischung aus beiden, ob du mit InDesign arbeitest, mit Illustrator besser wirst, spielt überhaupt gar keine Rolle, was für eine Art von freier Arbeit das ist, aber nur deine Ideen, nur die führen später, früher oder später zu dem, was dich als Künstler ausmacht. Überleg mal, wie das mit Schriftstellern ist. Ein Schriftsteller, was, der setzt doch keine Idee um, die irgendeine Agentur ihm vorsetzt, sondern der setzt das um, was er im Kopf hat. Maler, ganz genauso. Nur bei den Fotografen ist es so, es gibt eben ein gewisses Maß an Fotografie, die man braucht. Und deswegen stellt sich diese Frage, mache ich das, wofür ich Geld kriege, oder mache ich das, was meiner Seele, was meine Seele, meine fotografische verlangt? Und ja, ich glaube halt, dass wenn man mit freien Arbeiten beginnt und das wirklich ernst nimmt, dass man dann dahin kommt, dass man genau dafür später auch gebucht wird.
Cool.
Jo, so, also so kann man es, glaube ich, mal zusammenfassen. Also freie Arbeiten sind wichtig.
Ja, passt. Cool. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Wie stehst du Wettbewerben gegenüber? Zählt das für dich
Positiv.
so freie Arbeit oder ist das so freie Arbeit, aber mit einem gewissen Rahmen, in dem man sich bewegen kann, soll, muss?
Also, ich glaube, dass ich einen Teil meiner Karriere Wettbewerben zu verdanken habe.
Okay, cool.
Ja, nee, tatsächlich, weil, schau, ich habe zum Beispiel, das ist auch schon wirklich viele Jahre her, beim Wettbewerb der Zeitschrift Dogma teilgenommen. Ne? Dogma ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff.
Könnte man schon einmal gehört haben.
Könnte man schon mal gehört haben, wer nicht, der kann sie sich einfach mal abonnieren, ne? Oder zumindest mal ein Gratis-Heft bestellen, spielt auch gar keine Rolle. Also jedenfalls, da habe ich mitgemacht so und dachte, naja, machst mal mit und habe da relativ gut abgeschnitten. Ne? Und daraufhin habe ich dann den Chefredakteur kennengelernt, einen der beiden Chefredakteuren. Daraufhin habe ich den Doc Baumann kennengelernt. Daraufhin habe ich in deren Zeitschrift ich durfte Artikel dafür schreiben. Ich durfte meine Bilder zeigen, ich durfte über andere Leute Bilder schreiben und bin damit natürlich ein Stück weit bekannter geworden. Ne? Also ein Wettbewerb, wow, das ist eine Riesenchance, daran teilzunehmen. Eine Riesenchance, um selber bekannter zu werden, um sich mit anderen mal zu messen. Man muss nur den richtigen Wettbewerb aussuchen. Ich habe auch an Wettbewerben teilgenommen, wo ich hinterher die Siegerbilder gesehen habe und gedacht habe, Aha, das wollen die. Na, hätte ich mir vielleicht ein bisschen Arbeit sparen können. Ne? Man muss es genau anschauen, wer ist es, wer kuratiert sowas, wer ist derjenige, der die ganze Geschichte sponsert, vor welchem Hintergrund findet er statt. Und da kann man ganz bestimmt gute Wettbewerbe raussuchen. Vorsicht bei Wettbewerben, wo es zwar Geld kostet, teilzunehmen, aber leider keine Preise gibt, dafür aber das Recht übertragen wird, ganze Kataloge zu füllen. Auch das gibt es leider. Na, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Da kriegt man irgendwann ein Schreiben, hey, wirklich super toll, erster Platz, Wahnsinn, wir sind vollkommen begeistert. Sie bekommen eine Werbetasse von uns. Na, kriegt man doch einen Preis. Und hinterher findest du deine Bilder überall wieder, wo du sie gar nirgends jemals sehen wolltest. Passiert ab und zu, muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Ja,
So,
das glaube
Wettbewerbe sind gut. Wie ist es bei dir? Nimmst du in Wettbewerben teil?
ich. Ich habe auch schon lange her in meiner Studienzeit beim Wettbewerb bei Deek McLelland teilgenommen.
Siehst? Aha, okay.
Und dort auch den ersten Preis gemacht.
Hey, Martin, das wusste ich
Ja.
gar nicht. Siehst du?
Ja.
Toll. Siehst du?
Und
Ja, genau.
das war recht cool.
Ja, es
Und
ist ein gutes Gefühl, oder?
es ist
Ja,
ein
es guckt sich jemand
Wahnsinnsgefühl.
an
Also,
und sagt dir, you won the prize, the first prize. Ne? Das fühlt sich
ja.
wirklich gut an. Das finde ich auch, ja.
Das war schon sehr speziell, ja.
Ja.
Habe ich eigentlich nicht glauben können. Also, mich hat niemand angerufen. Ich habe einfach im Internet auf der Seite gelesen, so, and the first prize goes to Martin Dörsch. Dann habe ich die Seite zugemacht, den Browser neu ge gestartet, geschaut,
Den
ob das
Joint
stimmt,
weggelegt,
den Joint weggelegt, kurz die Augen geribbelt. Und doch, es ist nachher auch noch da gestanden. Das war schon.
ne? Ja. Man neigt in solchen Fällen zu Übersprungshandlungen. Ja,
Genau.
okay. Ja, super.
Es war sehr speziell, ja.
Ja, das glaube ich.
Also kann ich auch nur empfehlen.
Ja,
War cool.
definitiv.
War sehr cool. Wenn jetzt Fotografen so nur unter Anführungszeichen mit der Kamera durch die Welt laufen, würdest du ihnen empfehlen, dass sie, ich sag mal, fangen wir mal so an, wenn es jetzt einen Fotografen gäbe, der zum Beispiel alles nur mit der Kamera macht, im Studio und alles perfekt einstellt und dann ein Foto macht und das passt. Und
Ja.
manchmal auch Sachen aufeinander klebt. Würdest du solchen Fotografen empfehlen, dass sie sich auch einmal in Nähe des 3D-Topfs bewegen?
Naja, sagen wir mal so. Du bleibst bei deinem Bild aber wirklich hartnäckig, ja? Ja. Also ich würde jedem, der sich mit Fotografie beschäftigt, empfehlen, sich diese Frage zu überlegen, ob die Fotografie alleine für ihn genau sein seligmachendes Medium ist oder ob es da andere Dinge gibt, in denen er sich eben weiterentwickeln möchte. Ich habe es bei mir ja auch nicht mal vermutet, dass ich in diese Richtung gehen könnten wollte, ne, und habe das dann erst nach einigen Jahren rausgefunden. Wäre nicht schlecht gewesen, ich hätte es ein bisschen früher entdeckt. Deswegen, sich damit auseinanderzusetzen, würde ich wirklich jedem empfehlen. Aber wenn jemand das Foto, das du mir gerade beschrieben hast, macht, das ist sozusagen das perfekte Foto, egal ob das ein perfektes Porträtfoto ist oder ein Werbefoto, weil jemand einfach in der Lage ist, ein so geiles Licht zu setzen, dass da fällt dir nichts mehr ein, da gibt es nichts, was ich daran ändern muss, dann hat der das auch nicht nötig und muss auch nicht unbedingt sich mit weiterer Software beschäftigen. Weil das alleine ist ja schon eine Kunst. Es ist nur so, dass der sich dann wahrscheinlich, genauso wie der sich mit anderer Software weiter beschäftigt, recht stark und recht schnell spezialisieren wird. Weil du kannst nicht in allen Bereichen wirklich Spitze sein. Ja? Ich glaube, dass wir, ja, dass heute eine Spezialisierung, gerade eben auch, weil es sehr viele Fotografen gibt, also auch viele, die quer einsteigen, sind ja alle willkommen, finde das alles prima, aber es ist nicht genügend, sagen wir mal, Platz für alle, die ganz gut fotografieren. Ganz gut fotografieren reicht nicht. Na, du musst auf jeden Fall gucken, wenn du heute damit dein Geld verdienen willst, dass du dich auf eine Sache ganz besonders konzentrierst. Und dieses Konzentrieren auf eine Sache, egal ob das auf eine bestimmte Art der Studiofotografie ist, ob das auf Getränkefotografie ist, ob das auf Kunstfotografie mit dem Handy, was kein Apple-Handy ist oder so, irgendwie sowas, auf irgendwas spezialisierst. Ich glaube, nur dann hast du eine Chance, herauszustechen aus der doch recht großen Masse von Fotografen. Also spezialisieren ja, aber das heißt nicht, und das heißt schon gar nicht, dass jeder unbedingt mit 3D rummachen muss. Ja, nein, das sehe ich nicht. Aber
Okay.
drüber nachdenken schon.
Ja. Und vielleicht auch wissen, was damit möglich ist.
Ja, also wer sich wer sich intensiv mit Fotografie beschäftigt, der sollte da zumindest mal eine so ein bisschen Grundwissen haben, weil es wird für Fotografen, die sich mit kommerzieller Fotografie beschäftigen, immer wieder passieren, es wird denen immer wieder passieren, dass die Kunden sie fragen, wir haben da irgendwelche Daten, könnt ihr das auch rendern für uns? Ne? Da sollte man zumindest mal wissen, was Rendern ist. Ne? Das ist dann gut, wenn man das
Ja,
weiß
und was
und
eine
sich vielleicht mal.
Rentierfarm ist.
Genau, richtig, genau. Was für, wenn dort Rentiere gerendert werden, wie die hinterher aussehen nach dem Renderprozess. Ne? Also das ist wichtig, dass man dass man sich damit zumindest mal auseinandersetzt, dass man da ein bisschen was drüber weiß. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man sich das ganze Wissen selbst ans Bein binden möchte oder ob man sagt, ja, ich frage mal jemanden, der sowas macht den ganzen Tag.
Also das letzte Mal habe ich mit ihm gesprochen, da hat derjenige gesagt, da gibt es so einen Berliner, der kann das ganz gut.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, mit wem du da gesprochen hast. Ich kann es mir so ungefähr denken, aber es kommt darauf an, um was es geht. Weil diese gesamte 3D-Welt,
Riesig.
die ist einfach nochmal um eine Dimension größer als die Fotografie, würde ich sagen. Na, und
Ja.
da ist es, kommt es wirklich sehr genau darauf an, was jemand braucht, was jemand haben möchte. Rendern ist jetzt so ein Überbegriff. Na? Das heißt aber eigentlich nichts anderes, als dass man Lichter, Schatten, Reflexionen und so weiter zusammenrechnet. Also Rendern, der Renderprozess ist quasi der Abschlussprozess für alles, was davor stattfindet. Und darauf kommt es jetzt an. Was ist denn das davor? Was möchte man denn gerne?
Was ist denn das davor? Welche Software gibt es denn da oder was kannst denn du empfehlen, wenn man zum Beispiel kaum Ahnung hat und jetzt einsteigen will?
Wenn man nicht viel drüber weiß und einsteigen möchte, würde ich in jedem Fall wirklich erstmal überlegen, möchte ich denn eigentlich lieber Hard Surface Modeling machen? Möchte ich also eher Geräte, Maschinen und sowas bauen? Oder sind es eher Landschaften, die mich interessieren? Oder geht es eher in Richtung Character Modeling? Also Character, sprich Gesichter, Personen, das können
Monster,
Fantasiewesen
Tiere,
sein,
ja.
genau, Monster, sowas, Transformer, solche Sachen. Und wenn ich mich zwischen diesen drei Dingen entschieden habe, dann wähle ich erst die Software. Na, also wäre das beispielsweise die Landschaft, dann gibt es da relativ günstige, ich glaube, die kosten nichts oder nicht viel, Modeller, die zum Beispiel Terragen heißen.
Genau.
Ja, sowas kann man machen. Ist
Da
es das
muss
Hard
man
Surface?
Vielleicht
Bitte?
kurz dazu sagen, was
Ja.
das machen kann, weil das, wenn man jetzt aus der Fotografierichtung kommt, dann glaubt man das ja eigentlich nicht.
Ja, man glaubt es nicht. Das ist wirklich total irre, was damit geht. Also du kannst damit Landschaften generieren, die einen recht hohen Grad an Realität haben. Das kann man damit mit recht wenigen Handgriffen hinbekommen. Dann Hard Surface, also richtiges Oberflächenmodellieren. Na, das wäre etwas, wo ich sicherlich jedem zu Cinema 4D raten würde. Erstens mal, weil es ein wahnsinniges Programm ist, weil es erschwinglich ist, nicht billig, aber erschwinglich. Und vor allem, weil es dafür fürchterlich viele Modelle, Materialien und eine große Dokumentation gibt. Also ich finde darüber sehr viele Tutorials und kann mir eigentlich zu jedem Problem aussuchen, welches Tutorial ich dafür lesen möchte oder mir anschauen möchte. Und wäre es das Erstellen von Charakteren, da gibt es auch ein Programm, was raussticht aus allen anderen, das ist ZBrush.
Genau, geschrieben mit ZBrush.
ZBrush geschrieben, genau richtig. Und dann würde ich damit arbeiten. Also man muss sich das ein bisschen überlegen, was man will. Es ist nicht wie in der Fotografie. Wenn ich fotografiere, dann komme ich um Photoshop eigentlich kaum herum. Sicherlich könnte man mit GIMP arbeiten, aber
Ja,
die
oder
meisten Leute
Affinity
nehmen.
Photo oder
Bitte.
ähnliches
Ja,
mit,
genau, oder
genau.
Affinity Photo, genau richtig. Aber die meisten
Aber
Leute
ja.
arbeiten dann doch mit Photoshop, ne? Und in der 3D-Welt ist es halt ein bisschen anders. Da gibt es doch eine ganze Reihe unterschiedlicher Programme, je nachdem, in welcher Zielrichtung ich da unterwegs bin.
Okay, wenn ich jetzt die Zielrichtung quasi weiß und ich habe jetzt das Tool meiner Wahl gefunden, weil mich das interessiert, wie geht's dann weiter? Mache ich dann alles in, sagen wir mal, Cinema 4D und quetscht dann nur das Bild als Plane irgendwo daneben, was ich habe, oder wie geht's dann weiter?
Da kommst du jetzt wirklich drauf an, was du haben möchtest. Da verlassen wir jetzt sozusagen den Boden der wirklich nachprüfbaren Tatsachen, weil wir müssen jetzt natürlich wissen, ganz im Einzelnen, worum geht es denn eigentlich? Also
Ja, aber
würdest du
sagen wir mal so,
beispielsweise, ja, genau, machen wir mal einen
machen wir mal ein Beispiel. Ich
Schildkurs.
mache jetzt ein anderes Beispiel, das ich jetzt gerade im Kopf gehabt habe, so mit
Genau.
Tasten und Zusammenkleben. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Person fotografiert und die möchte ich irgendwo in eine Landschaft reinstellen, die ich vielleicht auch von irgendwo kriege. Die Landschaft ist gar nicht so tragisch, aber ich möchte da jetzt irgendwie ein Auto rein dazugeben, was ich mir nicht leisten kann. Und ja, jetzt hole ich mir von irgendwo ein Auto.
Was macht die Person? Liegt die unter dem Auto oder sitzt sie drin, oder?
Die Person steht daneben.
Okay. Ja, also das klingt jetzt mal für mich so, als würdest du die Person wahrscheinlich fotografieren. Die Landschaft hast du schon, das ist egal, die wird wahrscheinlich auch eher fotografiert
Ja, oder
sein.
Stock oder sonst irgendwas.
Oder Stock, ganz genau. Ich meine, dann ist sie ja wahrscheinlich auch fotografiert. Ne? Halt nur nicht von dir, sondern vom Mr. Stock. So, und dann hast du noch das Auto und das wirst du wahrscheinlich, wenn du dir es nicht leisten kannst und es auch nicht ohne weiteres fotografieren kannst, dann kannst du dir eventuell ein 3D-Modell davon leisten. Das heißt jetzt aber nicht, dass du das selber unbedingt bauen musst. Na, es ist ja das Schöne daran. Ich muss ja, wenn ich in der 3D-Welt unterwegs bin, nicht alles selber machen. Aber gerade wenn es um so ein Auto geht, und das soll auch noch realistisch aussehen, ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen was vom Modellieren verstehe, wenn ich weiß, wie man einen Autolack aufbauen kann. Falls der halt nur mit einem stumpfen Rot geliefert wird, dann möchte ich gerne einen super genialen, leichten, metallic, extremo glänzend Lack darauf bauen und
Oh
dann kann ich
ja.
mir den auch erzeugen, dass es richtig, richtig lecker aussieht. Und dann bekommst du, wenn du das renderst und natürlich auch korrekt beleuchtest, doch eine sehr realistische Anmutung eines Autos.
Genau,
Also
wenn
so,
ich's.
dass man das nicht mehr unterscheiden
Genau,
kann
aber
von dem
wichtig eben, du hast es
Fotografierten.
gesagt, vom Auto selbst.
Vom Auto selbst, ja,
Genau.
genau.
Wie geht es dann weiter mit dem Rendering, was ja dann eigentlich ein TIFF oder ein Pixelbild ist?
Gut, wenn du das Auto beleuchtet hast und das Landschaftsbild in den Hintergrund gelegt hast und auf den Boden gelegt hast, weil du möchtest ja schließlich auch einen Schatten haben von deinem Auto, na, dann renderst du das und dann bekommst du das wieder mit einem Farbkanal, also sagen wir mal gleich in Photoshop Deutsch gesprochen, mit einer Farbebene, einer Schattenebene, verschiedenen anderen Ebenen, Glanzlichterebenen und du kannst die dann noch ein bisschen gegeneinander abstimmen, also mit klassischen Photoshop-Techniken. Du hast auch bereits einen Freistellkanal dabei, ne, kannst es also sofort freistellen und nochmal auf diese Landschaft draufsetzen. Musst du gar nicht, du kannst auch die gerenderte Landschaft verwenden, weil es ist ja im Prinzip identisch. Ja, es brauchst bloß noch deine Person einbauen, fertig. Ne? Also rendern bedeutet, dein Bild so auszugeben, dass es realistisch aussieht und dass du es direkt in Photoshop in seinen einzelnen Ebenen weiterverwenden kannst.
Genau. Cool. Allerdings, wie gesagt, dann quasi in Photoshop, weil ja viele Leute glauben, man kann jetzt in Photoshop mit der genialen Photoshop 3D-Funktion noch weiterarbeiten. Das macht man ja eher nicht.
Nein, das tut man in dem Fall natürlich nicht, weil zwar könnte man das Bild oder das Modell so zurecht biegen im 3D-Raum, in meinem 3D-Programm, dass ich es auch in Photoshop 3D weiter bearbeiten kann. Aber letztlich müsste ich es ja dort auch rendern. Und ja, also irgendwann muss ich es einfach rendern,
Ja.
weil irgendwann möchte ich die Schattenreflexion und so weiter eben in Realität sehen und keine schwarzen Linien mehr da drin sehen und auch nicht mehr sehen, dass es einfach nur rot ist, sondern ich möchte sehen, wie da dieser Lack richtig nach Lack aussieht. Ne? Also der Renderprozess, der steht ja immer am Ende. Und jetzt muss man sagen, dass das Photoshop ganz gut macht mit dem Rendern, aber dass es eben doch noch eine ganze Reihe von Optionen gibt, die man dazu nehmen könnte, wenn man das mit Cinema 4D macht. Deswegen würde ich es ja schon sehr viel deutlich lieber in Cinema 4D rendern
Oh ja.
oder einem anderen
Ja.
externen Renderer, was da alles
V-Ray
gibt,
oder ja.
Octane und V-Ray und so weiter, genau. Am Ende steht auf jeden Fall immer ein Bild, ein Pixelbild und das wird dann in Photoshop mit klassischen Photoshop-Techniken weiter verwendet.
Genau.
Oder wenn es eine Animation ist, ich kann eine Animation rendern, also ein Film quasi, dann wird der später in After Effects weiterverarbeitet. Es geht genauso.
Genau. Das Coole an After Effects ist ja, dass man zu Cinema 4D jetzt wirklich die Bridge hat, also da auch switchen
Ja,
kann.
das hängt zusammen, genau,
Genau,
also es
ist ja in
ist genau
Photoshop noch nicht der
richtig.
Fall. Leider.
Nein, ist nicht der Fall, das ist richtig, aber du kannst Modelle in Cinema 4D so abspeichern, dass du sie entweder gleich rendern kannst, das sowieso, na, oder eben auch als 3D-Objekt, wie du es gerade mehr oder weniger scherzhaft gesagt hast, als 3D-Objekt in Photoshop öffnen kannst. Also das geht. Da gibt es schon eine Anbindung. Abgesehen davon verstehen sich die beiden Programme ja sowieso fürchterlich gut, weil wenn du ein PSD mit 20 Ebenen nimmst, dann kannst du das als Textur verwenden in Cinema 4D und kannst den einzelnen Kanälen die einzelnen Ebenen zuteilen. Also die verstehen sich auf ganz erstaunlich vielen Arten und Wegen, die beiden Programme. sind auch ungefähr gleich alt. Ich glaube sogar aufs Jahr genau gleich alt.
Wirklich?
Na, ja.
Okay.
Ist also nicht so, dass das denken manche Leute, ja, Cinema 4D, ganz neu, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, aber es ist genauso alt wie vorher schon. Ja.
Cool. Ja. Ja, ich habe ja so ein wenig mit 3D-Studio und Maya angefangen. Oh, böses Ding. Und ja, Cinema 4D ist schon noch einmal sehr, sehr, sehr viel zugänglicher, kommt mir vor.
Ja, es ist leichter zu lernen, zu erlernen, ohne dass es schlechter wäre. Es gibt natürlich in Spitzenfunktionen, also in wirklich ausgeklügelten Werkzeugen, ist in vielen Fällen ist Cinema 4D besser als Maya. In anderen wiederum hat Maya die Nase vorn. Aber beides sind Programme, mit denen man, wo wirklich der begrenzende Faktor immer derjenige ist, der vor dem Rechner
Oh
sitzt,
ja.
nie das Programm. Ja. Nur, dass du halt Cinema 4D deutlich leichter erlernen kannst. Also meiner Meinung nach zumindest, und du scheinst es ja auch zu bestätigen. Ne?
Definitiv.
Ja.
Zum Thema Erlernen, wie bist du da quasi gut geworden in dem Ganzen? Was hast du gemacht, dass du jetzt mit Cinema 4D so die Dinge machst, die du jetzt machst oder in Cinema 4D denkst?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich ein recht genaues Bild dessen hatte, was ich machen wollte. Ich hatte also ein Ziel vor Augen. Na, also ich wusste ganz genau, ich möchte gerne dieses Objekt, so in diesem Fall war es etwas ganz Einfaches eigentlich. Es war ein Strommast für eine Eisenbahn. Na? Diesen Strommasten, der besteht hauptsächlich aus ein paar Zylindern und ein bisschen Isolatoren und so weiter, den wollte ich gerne bauen. Und das war nicht so fürchterlich schwer, das zu machen. Also ich traue mir zu, dass ich das jemandem, der keine Ahnung von der Geschichte hat, in ein paar Stunden beibringen kann. Ich habe natürlich ein paar Tage gebraucht, weil es war keiner da, der mir es beigebracht hat, außer ein Buch, was ich vor mir hatte. Und damit habe ich dann erstmal dieses Ding zusammengeschustert und konnte es tatsächlich für mein Composing wunderbar verwenden. Und nach diesem Erfolg,
Hey, warte,
hey, ich habe.
ich grätsch dir da ganz rein.
Ja?
Das ist nämlich genau der Punkt. Man braucht am Anfang jetzt nicht die unglaublich komplexen Szenen in 3D machen, sondern einfach so Dinge, die man halt schnell einmal braucht.
Das weißt du genau, weil du dich auch damit beschäftigt hast. Und das ist total richtig. Es geht nicht darum, dass ich erst mal 10 Jahre studieren muss, bevor ich in der Lage bin, einen Fußball zu bauen. Ne?
Genau.
Ein Fußball ist gar nicht so einfach, gell? Muss man wahrscheinlich mindestens 5 Jahre studieren. Nein, muss man nicht. Also, ne? Es geht überhaupt nicht darum. Es geht nicht darum, dass ich erstmal das gesamte Programm verstehen muss, bevor ich einen Würfel hinbekomme, sondern es geht darum, mit relativ wenig Wissen, und es reicht wirklich sehr wenig Wissen von so einem Programm, damit genau das zu machen, was dir im Moment gerade fehlt. Und das können durchaus Kleinigkeiten sein. Aber diese Kleinigkeiten, das wissen wir, ne? Diese Kleinigkeiten machen es eben gerade oft aus. So. Und deswegen, ja, natürlich, damit kann jeder irgendwas anfangen. Also jeder, der sich ein bisschen mit Bildcomposing beschäftigt oder der sagt, ich bräuchte da mal so ein Auto oder ich bräuchte da mal dieses oder ein Strommast oder
Ein
irgendwie sowas.
Strommast.
Also es reicht schon wirklich, es reicht schon tatsächlich aus, wenn man ein bisschen was drüber weiß und kommt damit schon erstaunlich weit. Und das bestätigen mir alle, die mit Cinema 4D oder mit 3D-Software arbeiten, zumindest mal alle, die ich gefragt habe. Ja. Trotzdem kann es dir natürlich passieren, ne? Du fängst damit an, weil du findest das cool, du würdest gerne. Aber du weißt nicht so richtig wofür. Und das ist dann schlecht. Ne? Dann hast du auch kein Ziel vor Augen. Dann folgst du einem Tutorial nach dem anderen, baust Modelle anderer Leute nach, vollkommen richtig, aber du weißt nicht genau, wofür du es denn eigentlich brauchen möchtest. Ne? Und das ist schlecht, aber das ist eigentlich für jeden Lernprozess schwierig. Wenn ich etwas lerne und ich weiß wofür, dann werde ich es wahrscheinlich auch recht schnell wieder vergessen. Ich brauche es ja nicht. Also
Genau.
nur etwas, was ich brauchen kann, Wissen, was ich wirklich einsetzen kann, ist Wissen, was längere Zeit in meinem Hirn bleibt.
Genau.
So, ne?
Ich meine, du hast ja auch, habe ich mal gesehen, einen Kurs gemacht, wo du, glaube ich, eh Fotografen gezeigt hast, wie man mit Würfeln, die man so groß macht, dass man sie quasi von innen sieht, coole Hintergründe bauen kann.
Ja, stimmt, das habe ich mal auf der Fotokina gezeigt und das ist eigentlich auch Bestandteil von jedem Cinema 4D-Kurs, den ich gebe, weil diese Würfel als fotografische Hintergründe zu bauen, ist eine Sache von, also wenn man es kann, von, würde man sagen, ungefähr 15 Sekunden. Wenn man es nicht kann, braucht man ungefähr 15 Minuten, aber danach hat man einen großartigen Hintergrund.
Ja, und eben
Ja.
jedes Mal anders zum Bauen und relativ schnell und man hat sofort was.
Und man kann, wenn man das kann, wenn man diesen Würfel bauen kann, dann kann man sich auch vorstellen, wie würde das Ganze mit einer Kugel aussehen? Wie wäre es denn, wenn wir eine Röhre nehmen? Na, also man kann mit sehr einfachen, bereits im Programm vorhandenen geometrischen Objekten dann Räume bauen, wenn man verstanden hat, wie es geht. Und das ist ja, wie schon gesagt, nicht so sehr schwer zu verstehen. Da ist man noch lang kein CGI-Spezialist, aber man ist auf jeden Fall so weit, dass man mit dem Programm was machen kann, und das ist wirklich, wirklich umwerfend genial. Ja, das stimmt, ja, diese alten Würfel.
Viele Würfe. Eine andere Ecke, die man auch immer mehr zu kommen scheint, also ich weiß ja aus meiner Ausbildung, wir haben so, ich weiß nicht wie lang, Character gerickt, also die Knochen sozusagen für einen Character gebaut. Und da ist ja heutzutage so, dass man im Normalfall einfach nur mehr auf einen Knopf drückt und man kann sagen, okay, ich möchte jetzt einen Character mit der Statur, dem Gewicht, Frau oder Mann, den Maßen und so weiter und so fort. Also mir fällt so ein wenig von außen betrachtet auf, dass die Dinge irgendwie viel, viel leichter werden, die früher extrem, extrem schwierig und zeitaufwendig waren. Ist das gut, dass man jetzt einen sehr, sehr schnellen Zugang hat, oder ist es sinnvoll, dass man auch wirklich weiß, wie man das auch händisch gebaut hat oder bauen musste?
Also es ist ja ähnlich wie in der Bildbearbeitung auch, wenn ich weiß, wie schwer manche Dinge früher zu machen waren, weil es beispielsweise noch keine Ebenen gab oder weil es gar keine Bildbearbeitung gab, sondern man das Ganze noch analog machen musste, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, weil ich quasi meine Wurzeln kenne, wo kommt das Ganze her, und damit natürlich auch das Programm intuitiver und leichter bedienen kann. Man glaubt ja gar nicht, wie viel Laborerfahrung in den Symbolen von Photoshop drin ist. Ne? Das ist ganz irre. Also ich finde es schon gut, wenn man mal gelernt hat, wenn es etwas ist, was man gerne machen möchte, wenn man mal gelernt hat, einen Charakter wirklich hardcore zu riggen, also die Knochen reinzubauen. Ich kenne aber, glaube ich, niemanden, der das gern macht. Das ist immer nur so eine, oh, muss das sein, Arbeit. Ne? Trotzdem, klar ist es auch gut, wenn solche Sachen einfacher werden. Das heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, nur weil es einfacher ist, dass sich jeder damit beschäftigen kann. Ja, du musst schon nach wie vor für die 3D-Welt eine ganze Menge an Wissen mitbringen, speziell wenn du in die Animation gehst, wenn es um Character Modeling, Character Rigging geht. Das ist dann doch ein bisschen komplexer als einen Raum aus einer Röhre zu bauen, was wir gerade eben als Beispiel hatten. Aber ich bin natürlich froh darüber, dass solche Sachen leichter gehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass es dahin führt, dass genauso viele Leute 3D-Software verwenden, wie es zurzeit Leute gibt, die Photoshop und 2D-Software verwenden. Das ist einfach um den Faktor grob geschätzt 100 höher. Na, also das ist einfach so viel mehr Leute, die das machen, als die 3D-Welt zu nutzen. Trotzdem, klar, ist gut, wenn es einfacher wird.
Ich meine, ein so ein Ding, was mich auch extrem fasziniert, und da würde es mich interessieren, wie du das einsetzt, ist jetzt die Geschichte, dass man Sachen von rundherum fotografiert, sagen wir mal 30 Fotos von einer Statue rundherum, von oben, von unten, nein, von unten wird schwer, aber so fast rundherum, wie es zum Beispiel der Christoph Schindler, glaube ich, macht, oder?
Der Christoph macht das ja,
Genau.
richtig. Ja.
Und daraus jetzt auch Texturen generiert, ist das was, was jetzt wirklich sehr stark kommt schon, oder?
Das kommt in mehrererlei Hinsicht relativ stark oder wirklich sehr stark. Es ist ja so, dass man tatsächlich wirklich nur nach bestimmten, recht einfach zu lernenden Regeln fotografieren muss. Ne? Es ist tatsächlich nicht mehr als das. Ich habe das probiert. Mein allererster Test war ein alter Turnschuh. Ja, also Turnschuh, ja, genommen und von dem Turnschuh, keine Ahnung, 35 Bilder gemacht. Alle aus leicht unterschiedlichen Perspektiven. Und zwar, wie du es gerade beschrieben hast, von allen Seiten. Und wenn man das sich mal überlegt, dann müsste man ja eigentlich aufgrund der Parallaxe, der Verschiebung der Perspektive der einzelnen Aufnahmen zueinander, daraus ein 3D-Modell errechnen können. Und das geht ja auch. Da gibt es verschiedene Software, die das
Da
macht.
gibt es mittlerweile sogar Software, die das am Handy macht.
Die macht es am Handy beziehungsweise am iPad.
Ja, und schickt es
Na?
dann am Server, das muss man dazu sagen, aber
Ja,
prinzipiell ja.
dort, also für meinen Turnschuh habe ich es genauso gemacht, und das hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Aber es kommt dabei ein veritables, echtes 3D-Modell raus, und die Texturen musst du daraus gar nicht mehr errechnen. Die
Genau, die sind schon
Texturen
drauf.
liegen da schon drauf. Die sind schon korrekt drauf gemappt. Ja? Das ist eine Technik, die auch bereits in der Werbung eingesetzt wird. Ich weiß, dass vor ungefähr einem Jahr Burger King Werbung, die in Deutschland als Printwerbung lief oder vielleicht sogar als Animation, das weiß ich nicht, dass die damit gemacht wurde. Genau mit dieser Technik. Die haben einen Original-Burger fotografiert und haben den dann halt als 3D-Modell gehabt und damit kannst du, weißt du auch, das Ding drehen, wenden, wie du willst. Du hast es in jeder Perspektive. Ne? Toll. Also, das ist eine Technik, die unheimlich viel an Potenzial hat.
Und auch ein wenig die Fotografie mit der 3D-Welt wieder verbindet.
Auf eine Art schon. Also
Ja.
ich weiß von unserem Berufsverband, dem Professional Images Club in Deutschland, die haben genau zu diesem Thema ein Seminar gehabt in München vor ein paar Wochen. Und es war auch die Agentur iXponsor, die dort einen Vortrag gehalten hat. So einer der vier Chefs von iXponsor. Und der hat genau dieses Burger King Beispiel auch gezeigt. Ne? Das ist schon wirklich ganz unglaublich. Der Christoph Schindeler, der geht noch einen Schritt weiter, den du gerade erwähnt hast. Also der hat sich schon sehr lange und vor allem sehr intensiv mit Fotogrammetrie, das ist nämlich das Wort, ne? Fotogrammetrie, so nennt sich diese Technik, beschäftigt. Und der vertreibt inzwischen
Texturen, ja,
Materialien, ne? Also
aber
Texturen, genau.
unglaublich genial.
Und die sind, ja, da fällt dir nichts mehr ein, wenn du diese Texturen siehst. Also die
Nein.
kann man auf einfache Objekte auftragen und nur aufgrund der Komplexität dieser Texturen, die der Christoph da erstellt hat und die unendlich weit kachelbar sind, ohne sich zu wiederholen. Na, diese, wenn du das anguckst, da fällst du vom Glauben ab, gehst du leise weinend nach Hause. Ne?
Ja,
So
nein,
toll ist
wirklich.
das ja.
Anders kann man es nicht sagen.
Genau, richtig. Ja,
Cool.
genau.
Was merkst du generell so für Trends im, ich sage mal, im Fotografie-3D-Bereich oder im Fotografie mit 3D-Bereich? Kann man irgendwie sagen, dass sich da etwas geändert hat über die letzten Jahre?
Das ist natürlich schwierig für jemanden, der mitten da drin steckt. Wobei, wenn jemand nicht drin steckt, kann er es auch weniger sagen, wahrscheinlich. Ne? Ja, okay, ich gebe es zu. Ich muss es ein bisschen zugeben. Ich kümmere mich hauptsächlich um meine Bilder. Das ist jetzt wirklich blöd, aber es ist tatsächlich so. Also, nein, wenn man jetzt mal das, was du gerade beschrieben hast, die Fotogrammetrie als Trend nimmt, ne, das ist mehr als ein Trend für mich. Das ist für mich eine weitere Technik, die genauso ernst zu nehmen ist wie das Modellieren selber. Und ich denke, dass wir da noch sehr viel sehen werden, was in die Richtung geht. Deswegen ein Trend von gleicher Tragweite fällt mir tatsächlich nicht ein. Also ich wüsste jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist etwas, was mindestens genauso diese Geschichte revolutionieren wird wie die Fotogrammetrie. Wahrscheinlich nicht. Trends sind, ja, wahrscheinlich, das ist einfach. Doch, Gott sei Dank, massiv zunehmend, dass immer mehr Leute, massiv nicht, aber langsam zunehmend, dass immer mehr Leute sich eben auch über diese 3D-Welt Gedanken machen. Ich habe den Eindruck, dass es immer mehr Leute gibt, die ihre Scheu davor verlieren oder die merken, das ist nichts, wovor man Angst haben müsste. Das ist also auch nichts, was den Fotografen die Jobs wegnimmt. Im Gegenteil, wenn man das als Trend bezeichnen möchte, ja, dann würde ich das ungefähr in diese Richtung gehen sehen.
Also
Aber
würdest
die
du,
Fotogrammetrie ist deutlich mehr als ein Trend. Das ist schon was richtig
also
Tolles.
würdest du quasi so unterm Strich, wenn man das 3D-Thema da so zusammenfassen würde, jedem Fotografen mindestens empfehlen, dass er sich das auf jeden Fall einmal mehr als nur irgendwo kurz einmal anschaut, sondern kurz wirklich vielleicht intensiver mal reinschaut in das Thema, ob das was für ihn ist.
Also zumindest so habe ich das vorhin so ähnlich formuliert.
Genau.
Wahrscheinlich kann man da Leute ausnehmen, die zum Beispiel für Nachrichtenagenturen
Ja,
fotografieren, die
okay.
brauchen sowas
Ja.
definitiv nicht. Leute, die in Kriegsgebiete ziehen, müssen das auch nicht haben. Leute, die Wildlife-Fotografen sind, spielt einfach keine Rolle für die. Die müssen es einfach nicht tun. Ne? Das können sie natürlich mal machen, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass sie ihre
Vögel
Fotografie ändern.
3D mappen.
Wahrscheinlich nicht, aber was ich vorhin gemeint habe, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der sagt, hey, das finde ich ja total spannend, das macht mir unglaublich Spaß. Es ist ja etwas, was nahezu süchtig macht. Ne? Also es ist ja toll, toll, richtig toll, sowas zu machen. Vielleicht entdeckt das der eine oder andere. Dagegen, wenn es ein Fotograf ist, der sich mit Transportation beschäftigt, also dem Fotografieren Autos, Lastwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Raumschiffe, Raketen und so weiter, der kommt ums Thema nicht rum. Nein,
Nee,
der muss sich damit
definitiv,
beschäftigen.
ja.
Genauso wie Leute, die Interior
Ja, ich wollte gerade
fotografieren.
sagen,
Ne?
IKEA-Katalog, wie viel Prozent?
Also meine letzte aktuelle Zahl ist 75%
Ja, ich glaube,
der
genau.
Abbildungen sind gerendert und nicht mehr fotografiert. Ne?
Richtig.
Ja, so,
Tendenz
Count.
stark steigend.
Genau. Und ich habe auch genau, das ist eben auch eine Tatsache, mehrere Interior-Fotografen, also Indoor-Fotografen, Leute, die Möbel und andere Dinge fotografieren, in meinen Kursen gehabt und habe da auch wirklich tolle Beispiele gesehen, wie die nach und nach jetzt beginnen, ihre Produktion umzustellen. Und wenn du das nicht machst, also es ist einer dabei, der hat ein riesiges Möbelstudio mit ungefähr 25 Angestellten. Der war schon vor Jahren mal so zum Schnuppern bei mir im Seminar. Und da war ich letztes Jahr nochmal und habe mal gesehen, wie weit die schon sind. Und die sind schon ganz schön weit. Und habe denen eben noch ein weiteres Seminar gegeben, sodass sie da noch ein bisschen weiterkommen. Das ist toll, wenn du siehst, dass das in diese Richtung geht. Und das vernichtet auch nicht mal in erster Linie Arbeitsplätze. Das bedeutet, dass die Leute, die früher Kulissen geschoben haben, heute in die Schulungen geschickt werden, um sich mit Texturen besser auszukennen, um Räume zu bauen, um Räume anzupassen, neu zu beleuchten. Und früher oder später werden auch keine Möbel mehr fotografiert. Da bin ich mir, das sieht man bei IKEA ja schon, ne? Dass es einfach irgendwann nicht mehr notwendig ist, dann wird das Ganze gerendert. Und auch dafür braucht man Leute mit fotografischem Blick. Ja, deswegen, die Fotografen werden dadurch nicht arbeitslos. Sie müssen nur ihr Umfeld, ihren Arbeitsschwerpunkt vielleicht ein bisschen verändern.
Jetzt hast du es eh gerade angesprochen, deine Seminare und Workshops, was machst du denn da so und wo?
Och du, wir machen so ein bisschen Bodenturnen, dann meditieren wir 2 Stunden, dann gehen wir einen trinken. Das sind
Ja,
so die angenehmen.
das ist so das,
Aber
was.
die sind
Da war ich noch nie
ruckzuck.
dabei, hey.
Ja, die sind immer ruckzuck
Schick mir das.
ausgebucht. Das tut mir
Ah,
auch total leid. Die
verdammt.
kosten auch nichts. Und das mache ich auch
Ah.
nur mit meinen Kumpels. Nein. Ja, das wäre aber ist eine gute Idee, oder? Das müssen wir mal
Das
machen.
ist cool.
Na, ich denke mal drüber nach.
Passt.
Nein, Seminare beziehen sich in erster Linie auf Photoshop und in erster Linie genauso auf Cinema 4D. Ja, es gibt also verschiedene, die ich mache und richtet sich bei Photoshop eher an Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben, die sich für Digital Composing interessieren, für das Zusammenbauen von Bildern aus einfachen oder auch komplexeren Fotografien, während es bei Cinema 4D hauptsächlich um Leute geht, die davon noch recht wenig Ahnung haben. Ja? Und dort ist der Schwerpunkt ganz klar Modellieren, Texturieren, Beleuchten. Also Animation ist kein Schwerpunkt bei mir. Ja, so. Ja, und was machen wir dann? Die kommen, setzen sich dahin und wir fangen an, ein paar Grundlagen zu studieren quasi. Und dann geht es auch schon sehr schnell mit der Praxis los. Ich halte nichts davon, erst mal einen halben Tag das Programm zu erklären. Nach einer Stunde fängst du nämlich, oder nach 10 Minuten wahrscheinlich, fängst du an zu vergessen, was du gerade eben noch gelernt hast.
Oh ja.
Und genau, dann stehst du nämlich da. Hö, wie war das nochmal? Das macht ja keinen Spaß. Ne? Du musst es mit, es muss Spaß dabei sein. Ne? Du lernst, wenn du Spaß hast, so viel leichter, als wenn das mühsam ist. Zweitens mal muss Praxis dabei sein. Auch wenn die Szenen, die wir bauen, vielleicht in den ersten 3 Stunden noch ein bisschen einfach sind, aber nach 2 Tagen können die Leute einen Raum bauen. Na, das geht, das können die dann tatsächlich. Natürlich brauchen die noch viel Übung, um den zu perfektionieren, aber alle wichtigen Techniken haben sie gesehen und auch angewandt. Im Praxisbeispiel, solche Sachen machen wir in den Seminaren.
Cool. Ja, und dann machst du ja bei Video to Brain auch das ein oder andere Training, habe ich schon gehört.
Habe ich auch gehört, ja. Ich weiß gar nicht, wo die das immer her haben. Die Leute, ja, wahrscheinlich, weil ich dorthin gehe, die mich in ein Studio sperren. Ja, da sind wir uns auch schon öfter begegnet. Ne?
Da haben wir schon mal
Ja.
gesehen. Wow, er schon
Ja,
wieder.
genau. Oh, was machst du hier? Ja, genau. Ja, klar. BD to Brain mache ich eine ganze Menge, ne? Weil ja, natürlich. Vieles von dem, was ich Leuten beibringe, das muss nicht zwangsläufig immer nur One-to-One sein. Das geht auch über ein Videotraining. Und ganz lustig ja eigentlich, ne? Als ich zum ersten Mal bei Video2Brain war, das ist bald 10 Jahre her, da lag da ein Zettel. Ne? So, lieber Trainer, wir möchten einen Evaluierungszettel hier mal ausgefüllt haben. Und da war die Frage, lernst du denn eigentlich selbst auch mit Videotrainings? Dann habe ich gedacht, oh Mann, ey, was muss ich denn mit Videotrainings lernen? Hallo? Ich kann schließlich lesen. Ich kann Fachbücher lesen, die Fachleute mit Fachverstand geschrieben haben. Ich brauche doch kein Videotraining. Ja, so habe ich am Anfang von Videotrainings gedacht und ich weiß, dass heute noch manche Leute ein Videotraining für, ja, die denken, es ist nur für Leute, die zu faul zum Lesen sind.
Das
Aber
stimmt
weit
leider.
gefehlt, ja, ein Videotraining, da hast du eine Lerndichte, das ist wirklich unschlagbar. Ja, also ich wüsste kein Medium, mit dem ich schneller und leichter und umfassender lernen könnte als mit einem Videotraining,
Ja, ich
ganz
merke es bei
ehrlich.
mir auch. Es ist so, dass irgendjemanden über die Schulter schauen und auf einmal verstehen, warum man die Dinge so
Ganz
macht, wie man
genau,
sie
ganz
macht.
genau. Richtig, du schaust jemand quasi über die nicht vorhandene Schulter, weil man filmt die Schulter ja nie mit beim
Das wäre
Videotraining.
eigentlich noch
Aber
was, was wir
eigentlich
machen
schon,
müssen.
ne? Eigentlich müsste man das mal, es gab sogar mal, ne? Es gab mal einen Wacom-Kurs, ein Wacom-Seminar bei Video to Brain und da war die Schulter bestimmt tatsächlich öfter dabei, wenn man eben auch die Tabletts mit abgefilmt hat.
Ja.
Ja,
Ja.
aber stimmt, du schaust jemand über die Schulter und das macht natürlich unheimlich viel aus, wenn du siehst, wie das Ganze funktioniert und es nicht nur nachliest und dann quasi selbst reproduzieren muss, also eine Transferleistung erbringen. Dieses Erbringen der Transferleistung von Buchstaben zu Tat fällt weg, weil du siehst, wie der es macht, machst du einfach genau gleich fertig.
Genau.
Ist
Ja, du hast ja
toll.
da vor kurzem auch ein sehr, sehr analoges Video gemacht, habe ich gesehen. Warte mal, ist das
Ja.
eh schon veröffentlicht?
Das ist veröffentlicht,
Okay.
ja. Das ist der Ursprung. Wir haben das genannt, den Ursprung der Fotografie. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen von Wurzeln gesprochen, weil ich finde, dass die, also ich finde fürchterlich dankbar, dass ich diese ganze analoge Zeit mitmachen
Ja,
durfte
das glaube
noch.
ich, ja.
Ja, und da sind wir irgendwann auf den Gedanken gekommen, wie wäre es denn eigentlich mal mit einem Lochkameratraining? Ja, also
Einem was?
Lochkamera gilt ja als Genre der Fotografie, ist ja auch eins, und da kann man ja wirklich ganz unglaubliche Sachen machen. Also wirklich, wirklich toll. Das Schöne daran, die ganze Technik fällt weg. Alles, was du an Technik hast, also an technischer Ausstattung deiner Kamera, wird ersetzt durch analoge Geräte, die super einfach funktionieren. Man kann es natürlich auch mit einer Digitalkamera machen, dann fällt zumindest mal alles an Objektivtechnik weg und du verstehst, dass Bilder zu machen nicht unbedingt an viel Technik gebunden ist. Und das finde ich halt wertvoll, wenn man so etwas, so eine Erfahrung mal gemacht hat. Deswegen genau haben wir dieses Training gemacht,
Sehr cool, ja.
den Ursprung der Fotografie. Das hast du gemeint, oder? Hast du ein anderes
Ja,
gemeint
genau,
mit,
das habe ich
oder?
gemeint. Nein, nein, das
Ja,
habe ich
Gott sei
gemeint.
Dank.
Ja.
Nicht, dass ich jetzt hier rede und rede und rede und
Was
rede und
sagt er
dann,
denn?
genau.
Nein, 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 genau, das habe ich gemeint.
Gott sei
Ja.
Dank, ja.
Cool.
Ja.
Warte mal, wir haben deine Weiterbildung. Du machst viele Trainings, du machst Videotrainings, schreibst du auch Bücher? Wirklich?
Ja, natürlich, ja. Also ich habe insgesamt, ich glaube, 7 Bücher über Photoshop geschrieben, wobei das alles Bilder sind, Bücher, Bilderbücher gebaut sind. Genau.
Bilderbücher.
Im Prinzip sind es Bilderbücher. Es geht um einen recht kleinen Theorieteil und dann hat jedes Kapitel, wird in jedem Kapitel ein Bild besprochen, wie man das macht, von der Pike auf. Das sind meistens schon ein paar Jährchen alt, diese Bücher. Aktuell habe ich eins, da habe ich ein Kapitel zu beigetragen, was im Rheinberg Verlag erschienen ist. Wann kam das raus? Das kam vor kurzem erst raus. Das ist noch nicht besonders alt und nennt sich Traumfabrik Photoshop. Ja. Und da bin ich mit tollen Kollegen drin. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, da wieder mal was zu tun.
Cool.
Ja, Jurek Grallack ist zum Beispiel drin, der Olaf Giermann ist drin, Simon Kopp ist drin, die Marie Beschauner ist drin. Also tolle Leute mit tollen Namen und sehr unterschiedlichen Techniken und sehr unterschiedlichen Ideen, wie die Leute an Dinge rangehen. Ja, also kann ich jedem empfehlen, tolles
Cool.
Buch.
So Ideen, wo holst du dir deine Ideen her? Hast du Vorbilder?
Ja, aber wenn ich mir die Ideen von den Vorbildern holen würde, dann würde ich ja deren Werk reproduzieren. Das ist ja nicht die Idee der Geschichte, sondern ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch schon Ideen von meinen Vorbildern tatsächlich genommen. Die wissen das auch, ne? Also
Okay.
ich habe da nicht so still und heimlich mal eben schnell was probiert, sondern ich habe die eine oder andere Idee von meinen Vorbildern, zum Beispiel vom Doug Chang. Doug Chang ist ein Grafikkünstler, eigentlich ein Grafiker, der viele, viele Matte Paintings für Filme gemacht hat und damit auch einen Oscar gewonnen hat. Von dem habe ich beispielsweise ein Modell, was er gezeichnet hat, in 3D nachgebaut und ihm dann auch geschickt und er fand das auch super und alles schön. Thomas Herbrich zum Beispiel, auch einer meiner Vorbilder. Thomas Herbrich ist eigentlich Stillläufer und Bildbearbeiter, der aber nicht mit Photoshop gearbeitet hat früher, sondern mit Eclipse, was extra für ihn geschrieben wurde, und er hat wahnsinnige Bilder gemacht. Also Thomas Herbrich, gleich mal googeln, was der Typ macht. Ist wirklich, ja, es ist kaum zu glauben, ne? So, das sind Vorbilder, aber meine Ideen hole ich normalerweise nicht von meinen Vorbildern. Meine Ideen, die passieren
Okay.
draußen auf der Straße.
Ja.
Also wenn ich das, was ich da so jeden Tag mitkriege und sehe, durch meinen Fantasiefilter laufen lasse, da kommen ziemlich viele Ideen raus. Die meisten werden sofort wieder aussortiert, weil sie totaler Müll sind. Ja, schlimm, aber so ist es, glaube ich, mit Ideen. Und die paar, die hängen bleiben, die bleiben dann auch wirklich hängen. Und einige von denen schaffen es dann, dass ich die tatsächlich entwickeln kann. Also die Ideen kommen wirklich zu 99% aus der Realität und werden dann konfrontiert mit meiner Fantasie und dann, ja, werden vielleicht irgendwann mal Bilder draus.
Sehr cool. Wenn die Leute etwas mehr zu dir wissen wollen, wo kriegen sie Infos zu dir?
Indem sie dieses Interview anhören, oder?
Ja,
Ich glaube,
eigentlich ist jetzt alles gesagt. Du kannst deine Webseite einstampfen und dieses Interview hinstellen.
ja, also mehr Informationen, also wirklich mehr Informationen zu mir als in dem Interview, das wir beide jetzt gerade geführt haben, fällt mir ganz schwer, da irgendwas zu finden. Ich glaube, da gibt es auch nicht so fürchterlich viel. Weil mir auch gefallen hat, dass du deine Fragen intuitiv zu meinen Antworten gestellt hast. Echt, das können nicht so viele Leute, finde ich toll.
Okay.
Aber wenn jemand noch ein paar Bilder sehen möchte, dann findet er mich wirklich im Netz überall. Na,
Okay.
also
Also einfach.
vielleicht meinen Namen eingoogeln.
Name.
Dann gibt es meine Seite www.dielichtgestalten.de. Na, da findet man auch eine Menge. Man findet mich auf 500px, auf Behance natürlich. Auf Behance vielleicht noch ein bisschen wertvoller, weil es doch einiges auch an Entstehungsgeschichten zu den einzelnen Arbeiten gibt. Jetzt habe ich ja doch noch was gefunden, siehst. Ja, genau, da wird man, glaube ich, noch einiges an Informationen
Bist du
finden.
auch irgendwo Social Media unterwegs?
Ja, auf Facebook bin ich unterwegs, auf Twitter gerade etwas weniger, dafür ein bisschen mehr auf Facebook.
Okay.
Aber ja, da findet man auch noch ein paar Sachen.
Cool. Sehr cool. Na gut, hey, haben wir irgendwas
Hey,
vergessen?
bestimmt. Das fällt
Auf
uns
jeden Fall.
beiden ein, sobald wir aufgelegt
Genau.
haben, beziehungsweise sobald wir zu Ende
Genau so, verdammt!
geskypt. Ja,
Das und das.
genau, so wird es wahrscheinlich sein, ja. Aber
Ah.
das macht nichts. Dann lass uns das als Grundstein für das nächste Interview
Genau,
nehmen.
richtig, das ist ein guter Plan. Na cool, hey.
Genau.
Dann sage ich danke, also wirklich danke für deine Zeit und für deine Ausführungen.
Herzlich gerne. War mir eine Ehre, bei dir mitmachen zu dürfen. Ja, hat
Ja, mir war
mir
es eine
auch
Ehre,
total
dass
gut
du
gefallen.
Zeit gehabt hast.
Ja, komm, jetzt ist aber auch gut. Also, nein, es war toll. Es war wirklich toll bei dir. Ja?
Cool. Ja, passt. Dann sage ich, wie gesagt, danke auch für die Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Falls irgendwelche Fragen sind oder so, einfach in den Kommentaren schreiben. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal
Genau.
bei der Bildbesprechung. Also dann,
Okay.
ciao nach Berlin.
Tschüss. Ciao.